Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort hören und lesen wir an diesem Morgen miteinander Matthäus 28, der Auferstehungsbericht nach dem Matthäusevangelium. Matthäus 28, 1 bis 10. Aber spät am Abend, am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentags, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel hernieder, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee, aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft hinweg mit Furcht und großer Freude und liefen, es seinen Jüngern zu verkünden. Als sie aber hingingen, es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa, und dort werden sie mich sehen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ich habe die Predigt unter das schlichte Thema gestellt, Jesus lebt. Vor mehr als 40 Jahren brachte die Bekenntnisbewegung diesen Anstecker heraus mit eben dieser schlichten Botschaft, Jesus lebt. Wir haben diesen Anstecker seit einigen Jahren wieder neu aufgelegt. Tausende wurden bestellt. Einige gelangten sogar bis nach Afrika. Ein Leser des Informationsbriefs hatte 100 Stück angefordert. Die legte er am Büchertisch seiner Gemeinde aus. In diesen Tagen war ein Pastor aus Nigeria zu Gast. Als sein Besuch zu Ende ging, wollte ihm die Gemeinde eine Freude machen. Sie bot ihm Geld an. Aber der Pastor hatte diese Anstecker auf dem Büchertisch liegen sehen und hat gesagt, viel lieber als Geld nehme ich diese Anstecker mit. Und dann zog er mit rund 100 Ansteckern fröhlich nach Nigeria zurück. Jesus lebt. Was ist das Besondere an dieser Aussage? Was ist überhaupt so besonders daran? Jesus lebt. Viele leben. Ich lebe, ihr lebt, wir alle leben, sonst wären wir heute Morgen nicht da. Millionen, Milliarden Menschen leben. Was ist bei Jesus so besonders, dass die Botschaft, Jesus lebt, eine Anstecknadel wert ist? Ich habe bei unseren Jungs davon versprochen, dass einige Fragen kommen, die sie zum Mitdenken und Mitmachen einladen. Das ist heute Morgen meine erste Frage an euch und die anderen dürfen natürlich auch mitdenken. Was ist bei Jesus so Besonderes? Warum kommt jemand auf die Idee und macht eine Anstecknadel? Jesus lebt. Schwierig. Denkt mal zwei Tage zurück. Was haben wir vor zwei Tagen miteinander gefeiert? Ja, Jonathan.
Karfreitag.
Und was ist da passiert an Karfreitag?
Jesus
ist gestorben. Aha. Jetzt sind wir schon messerscharf auf der Spur und die Julia meldet sich auch schon, ja? Ganz genau. Und was hat das jetzt mit dem Anstecker Jesus lebt zu tun, wenn er gestorben ist? Genau, ich wusste, dass ihr das wisst, ganz klar. Jesus ist gekreuzigt worden, unzweifelhaft gestorben, er war tot, aber ist wieder auferstanden. Das wollten sie aber nicht so. Er war tot und damit das auch über Ostern so bleibt, wurde seine Leiche nicht nur in ein Grab gelegt. Auf Wunsch der hohen Priester und Pharisäer ließ Pilatus das Grab versiegeln und von einem Trupp Soldaten bewachen, 3 Tage lang über Ostern. Schließlich hatte man diesen Tod von langer Hand geplant und mit aller hinterhältigen Raffinesse eingeleitet. Da wollte man sich, nachdem man die Ziellinie endlich überschritten hatte, den Erfolg doch nicht mehr in Frage stellen lassen. Es sollte für niemanden der geringste Zweifel aufkommen, jemals, dieser Jesus ist tot. Das bleibt er auch für Zeit und Ewigkeit. Aber dann geschah das Unfassbare. Diesen Jesus konnte der Tod nicht halten. Der, den sie den Römern ans Messer geliefert hatten, den sie fein säuberlich hatten abservieren lassen, den hat Gott auferweckt. Und das war nicht nur für die Obersten der Juden damals ein Ärgernis. Wir werden jetzt unter dem Stichwort Jesus lebt in zwei Teilen dem weiter nachdenken. Der erste Teil, warum ist das für den Menschen ein Ärgernis und nicht pure Grund zur Freude, dass Jesus lebt? Warum ein Ärgernis? Und dann im zweiten, aber warum hoffentlich für jeden von uns eine Freude? Nicht nur für die Obersten der Juden damals war es ein Ärgernis. Warum für sie? Sie hatten Jesus von Anfang an aus Neid abgelehnt. Alle Welt lief ihm nach, sie nicht. Sie hatten ihn wegen Gotteslästerung zum Tod verurteilt. Pilatus hatte das Urteil vollstreckt. Das brauchte eine Menge Druck von ihnen. Aber schließlich haben sie es durchgesetzt. Und jetzt sollen sie anerkennen, dass dieser Jesus doch kein Gotteslästerer war, sondern doch der von Gott gesandte Erlöser. Mir ist es beim Lesen am Karfreitag im Gottesdienst, als ich den Predigtext vorgelesen habe, ist mir es nochmal aufgefallen. Sie stehen unter dem Kreuz, die Obersten der Juden, und was sagen sie? Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Messias. Das heißt, die Formulierung zeigt, sie wissen ganz genau, worum es geht. Aber sie wollen es nicht wahrhaben, um keinen Preis. Das wäre ja noch schöner, wenn sie sich von Gott nötigen lassen würden, ihren Kurs zu wechseln, möge der auch noch so falsch sein. Und deshalb wird das Grab versiegelt und bewacht. Nur diesen Jesus auf keinen Fall da wieder rauslassen. Wir halten Kurs, wie die auf der Titanic. Eisberg, wir kommen, mach dich bereit. Wie es ausgegangen ist, wissen wir. Kennt ihr die Geschichte von der Titanic auch? Noch nicht gehört. Als die Titanic am 2. April 1912 ihre erste Fahrt antrat, war sie mit 269 Metern Länge das größte Schiff der Welt. Außerdem galt sie als unsinkbar. Und genau das wurde ihr zum Verhängnis. Am 14. April, 12 Tage nachdem sie ausgelaufen war, trieb ein Eisberg auf der Route der Titanic. Jetzt hätte man ausweichen können, man hätte den Kurs ändern können und um den Eisberg rumfahren. Aber so ein Riesenschiff hat auch einen großen Manövrierkreis. Man hätte Zeit verloren, außerdem wozu, schließlich war die Titanic unsinkbar. Also gab der Kapitän das Kommando, volle Kraft voraus, wir halten Kurs. Kurz vor Mitternacht prallt die Titanic auf den Eisberg. Was meint er, wer war stärker? Eisberg oder Titanic, wer setzt auf die Titanic?
Eisberg.
Eisberg war stärker, die Titanic war es nicht. Innerhalb von 2 Stunden und 40 Minuten war sie gesunken. Das größte Schiff der Welt. Keine 3 Stunden war sie weg. Und mit ihr 1500 Menschen. Nur 700 haben überlebt. War eine der größten Katastrophen in der Geschichte der Menschheit. In der Seefahrtsgeschichte der Menschheit. Heute liegt das Wrack der Titanic 3803 Meter tief auf dem Grund des Meeres. Das kommt dabei raus, wenn der Mensch meint, er könne uneinsichtig am eingeschlagenen Kurs festhalten. Als wäre er der Herr aller Dinge, als wäre er unsinkbar. Das ist genau das Problem an der Tatsache, dass Jesus lebt. Was hat unser Leben mit dem Eisberg und der Titanic zu tun? Der auferstandene Herr ist so etwas wie dieser Eisberg, der unseren Lebensweg kreuzt. Und dieser Eisberg trägt die Aufschrift, ich bin der Herr. Du solltest mir dein Leben anvertrauen. Im anderen Fall wirst du an deiner Sünde zerschellen und auf den Grund der ewigen Verdammnis sinken. Und dann liegt dein Lebensschifflein in Ewigkeit mit da unten beim Wrack der Titanic. Natürlich bildlich gesprochen. Und deshalb wird von vielen die Auferstehung Jesu weggeredet. Und in Deutschland sind seit vielen Jahren die Bücher Bestseller und werden zu Millionen verkauft, die die Auferstehung Jesu leugnen. Warum? Wenn Jesus nicht lebt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann kann ich mir weiterhin einbilden, ich wäre der Herr meines Lebens und niemandem Rechenschaft schuldig. Und das ist der Urtrieb des in Sünde gefallenen Menschen, selber der Chef sein zu wollen. Ich habe das vor vielen Jahren im eigenen Haus am Kinderbett erlebt. Ich sage jetzt nicht, welches von unseren Kindern es war, die mögen es nämlich nicht, dauernd namentlich als Predigtbeispiele herhalten zu müssen. Auf jeden Fall waren die Kinder im Bett, sollten ruhig sein und schlafen. Das kennt ihr auch, ja? Kommt bei euch auch vor. Ja. Eines aber wollte nicht ruhig sein. Keck schaute die Nase unter der Bettdecke hervor und eine zarte, aber energische Kinderstimme verkündete mit voller Widerspruchsgeist blitzenden Äuglein: Hier bestimme ich, hier bin ich der Chef. Nach dem Motto: My home is my castle, mein Gitterbettchen ist mein Reich, da bin ich der Chef, da entscheide ich, ob ich schlafe und still bin oder nicht. Im Grund, liebe Geschwister, geht's doch jedem so. Jeder will irgendwo der Chef sein und wenn's nur im eigenen Hasenstall ist. Hab heute Morgen gedacht, warum haben die Männer so gerne Modelleisenbahn? Damit irgendwo im Leben mal was nach ihrer Pfeife fährt. Das ist der Urwunsch. Ich pfeife und drücke auf den Knopf und es fährt genauso, wie ich will. Und das ist doch auch der Grund für so viel Unfrieden zwischen den Menschen. Wenn auf gleichem Terrain mehrere Chefansprüche aufeinander prallen, dann rappelt's im Karton. Und genau das ist das Problem von Ostern. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist er der Chef. Da gibt's kein Vertun. Und zwar nicht von irgendwas, dann ist er der Chef vom Ganzen. Auch von meinem Leben. Und dann prallt dieser Chefanspruch des Herrn wie ein Eisberg auf mein Leben. Und dann gibt's noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich ändere den Kurs meines Lebens und ordne mich diesem Herrn unter, oder ich zerschelle mit meinem Lebensschifflein an ihm, an meiner Sünde, die mir dann nicht vergeben ist. Und weil das viele nicht wollen, deshalb erklären sie ihn lieber für tot. Dazu gehört auch der nächste Gedanke noch: Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist er der Herr, auch der Herr über mein Denken. Damit kommen wir nochmal auf den Jesus-Lebt-Anstecker zurück. Was war der Grund, solch einen Anstecker herzustellen? Der direkte, unmittelbare Anlass. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde auf einmal die Auseinandersetzung um den Theologen Rudolf Bultmann geführt. Wir haben hier ein Bild von ihm. Der hatte schon gut 40 Jahre vorher, 1941, einen Vortrag gehalten, in dem er die Auferstehung Jesu leugnete. Damals ging das weitgehend unter, man war mitten im Krieg, die Menschen hatten andere Probleme, als sich mit irgendwelchen theologischen Hirngespinsten rumzuschlagen. Dann aber war der Krieg vorüber, das Wirtschaftswunder blühte und wie sagt das Sprichwort, wenn dem Esel zu wohl wird, weiß einer, wie es weitergeht, dann geht er aufs Eis. Und das taten viele Theologen. Und ihr Eis hieß Rudolf Bultmann. Und auf einmal wurde von vielen Kanzeln und in theologischen Konventen verkündet, Jesus ist nicht auferstanden. Ich mache es hier einfacher, wir wollen ja hier keine theologischen Vorträge halten. Bultmann hielt die menschliche Vernunft schlichtweg für das Maß aller Dinge. Und was wir uns nicht vorstellen können, das kann es auch nicht geben. Die Wunder Jesu und vor allem seine Auferstehung, das können alles nur Mythen sein. Das ist alles nicht wirklich passiert, aber keine Bange, macht nichts. Wichtig ist, dass man dran glaubt. Es ist zwar nichts passiert, aber Hauptsache wir glauben dran. Und wieder ist es der Streit ums Chefsein, wenn auch auf eine ganz feine und verborgene Weise. Denn jetzt hängt das ganze Christsein, auch das Herrsein, woran? Das ist jetzt, glaube ich, mehr eine Frage für die Erwachsenen. Es ist nichts passiert, aber Hauptsache wir glauben dran. Was wird jetzt zum Maß aller Dinge im christlichen Glauben? Das Denken, mein persönlicher Glaube. Jetzt hängt auf einmal die ganze Sache des Christseins nicht an objektiven Heilstatsachen, denn die gelten ganz unabhängig davon, ob ich an sie glaube oder nicht. Und in der klaren Erwiderung dazu hat auch Manfred Sebald in einem seiner Lieder gesungen, Gott ist nicht nur da, wenn du es ihm erlaubst. Denn im Grunde spielt dieser Gedanke da so mit rein. Wenn ich nicht an Gott glaube, gut, dann hat er halt Pech gehabt. Eigentlich muss er ja dankbar sein, dass überhaupt einer an ihn glaubt. Ja? Und damit wird ja die ganze Problematik völlig auf den Kopf gestellt. Nach Bultmann hängt alles an meinem Glauben. Denn Jesus, so lehrte Bultmann, ist nicht wirklich auferstanden. Er lebt weiter in der Verkündigung und im Glauben, der durch diese Verkündigung entsteht. Aber das können jetzt, glaube ich, sogar auch wieder die Kinder mitdenken. Wenn Jesus nur in der Verkündigung lebt und im Glauben und nicht wirklich auferstanden ist, ist ein bisschen eine verschrobene Logik, da muss man schon ein bisschen querdenken können. Was ist dann, wenn er nicht mehr verkündigt wird und keiner mehr glaubt? Ja? Richtig, wenn keiner glaubt, dann käme keiner in den Himmel. Stimmt, ganz genau. Und dann gäbe es auch keine Erlösung, dann wäre Jesus wirklich tot. Ja, wenn keiner, nach der Theologie von Bultmann, ja, ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Und genau gegen diesen Unsinn sammelten sich damals viele gläubige Leute, unter ihnen auch erfreulich viele gläubige Pfarrer. Und daraus entstand 1966 die Bekenntnisbewegung. Und Hauptanliegen war, gegen diesen Quatsch zu bekennen, Jesus lebt. Das war das Urbekenntnis gegen diese Aufweichungserscheinungen. Nein, Jesus lebt. Und damit kommen wir zum zweiten wichtigen Hauptteil. Christen haben einen Herrn, der lebt. Wir haben einen Herrn, der mächtige, lebendige, kraftvolle Hände hat. Mit denen greift er mitten in unsere Not hinein. Und jetzt im zweiten Hauptteil will ich mit uns nachdenken, warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass Jesus lebt? Weil Jesus lebt, müssen wir uns von keiner Not unterkriegen lassen. Wenn Jesus tot wäre, was wäre unser Glaube dann wert? Nicht nur im Blick auf unsere Rechtfertigung, auch im Blick auf die ganzen Nöte und Herausforderungen des Alltags. Wem sollten wir vertrauen, wenn Jesus tot wäre? Aber Jesus lebt. Deshalb kommen wir mit unseren Sorgen zu ihm und wissen, er macht's gut. Wenn Jesus tot wäre, welchen Wert hätten dann seine Zusagen und Verheißungen? Gar keine. Für was soll ein Toter einstehen? Gerade stehen. Für was soll er haftbar gemacht werden? Musst du heute Morgen nicht denken, seine Verheißungen sind ja sowas wie Bürgschaften. In der Verheißung gibt der Herr eine Bürgschaft. Und ihr wisst, mit einer Bürgschaft in der Hand kann ich zur Geldbank gehen, da kriege ich Geld dafür. In der Höhe, für die ein anderer bürgt. Das ist eine ganz reale, belastbare Sache. Und so sind die Verheißungen Jesu Bürgschaften. Belastbares Material, aber ein Toter. Aber Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und deshalb können wir uns auch heute darauf verlassen, dass er zu seinen Verheißungen steht. Dass unsere Gebete nicht an der Zimmerdecke hängen bleiben. Sie kommen an beim lebendigen Herrn, jetzt, in dieser Stunde, an diesem Morgen. Das ist doch jeden Sonntagmorgen eine großartige Gewissheit, wenn wir hier zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern. Wir hängen nicht irgendwelchen frommen religiösen Gedanken nach. Wir kommen zusammen in der Gegenwart des lebendigen, allmächtigen Herrn. Und deshalb, liebe Geschwister, haben wir allen Grund, noch viel fröhlicher, noch viel vertrauensvoller und noch viel zuversichtlicher zu beten, als wir es bisher hoffentlich schon tun. Wenn Jesus tot wäre, dann sähe es um unsere Zukunft schlecht aus. Der Jonathan hat es gesagt, wenn Jesus tot wäre, käme keiner in den Himmel, müssten alle in die Hölle. Wäre unsere Schuld nicht getilgt, dann wäre der Tod nicht besiegt, dann würde ein schreckliches, ewiges Gericht auf uns warten. Aber Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt. Er hat unsere Schuld getragen, damit unsere Sünde bezahlt ist und der Tod keine Macht mehr an uns hat. Und die Auferstehung Jesu am Ostermorgen bezeugt öffentlich, so ist's. Der Tod ist besiegt. Du sollst leben. Du kannst leben mit Jesus. Wenn Jesus tot wäre, dann wäre unser Leben ohne Hoffnung. Vor einem Jahr führte Idea Spektrum ein Interview mit dem katholischen Philosophen Robert Spemann. Spemann gilt als einer der bedeutendsten katholischen Gelehrten unserer Zeit. Er zählt also zur geistigen Elite Deutschlands, kann man sagen. Zu einem der ganz großen Denker. Der Journalist fragte ihn, wie kann man an die Auferstehung eines Toten glauben, ohne den Verstand zu verlieren? Da klingt natürlich wieder Bultmann als Gegenüber mit. Bultmann sagt, im Zeitalter, wo man elektrisches Licht benutzt, kann man doch nicht mehr an Wunder glauben. Gegen den Verstand. Was sagt der große Philosoph Spemann? Für mich ist es umgekehrt. Ich wäre eher bedroht, den Verstand zu verlieren, wenn ich keine Auferstehungshoffnung hätte. Die Apostel haben den Auferstandenen gesehen, mit ihm gesprochen und davon ein zuverlässiges Zeugnis gegeben. Ich verstehe also gar nicht, warum der Auferstehungsglaube gegen die Vernunft sein soll. Soweit Robert Spemann. Weil der christliche Glaube Dinge bekennt, die unsere Vernunft übersteigen, meinen viele, Glauben wäre unvernünftig. Das ist ganz falsch. Ein kindliches Vertrauen auf Jesus ist nicht unvernünftig, ich sage immer, es ist übervernünftig. Es greift einfach über unsere Vernunft hinaus, gesteht zu, dass Gott mehr ist, als unser bisschen menschliche Vernunft fassen kann, sonst wäre es ja auch nicht mehr Gott. Aber es ist das Vernünftigste überhaupt. Zum Schluss des Interviews fragt der Journalist Herr Spemann, Sie glauben daran, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden ist und Wunder getan hat, dass er nach seinem Tod auferstanden ist und dass Sie mit ihm in Ewigkeit leben werden. Kurz gesagt, Sie haben einen Kinderglauben. Die Antwort von Robert Spemann, wenn Sie wollen, gewiss. Ich glaube ungefähr dasselbe, was ich als Kind auch geglaubt habe. Nur, dass ich inzwischen mehr darüber nachgedacht habe. Das Nachdenken hat mich am Ende immer im Glauben bestärkt. Wie Robert Spemann sagt, hätte ich keine Auferstehungshoffnung, dann wäre ich bedroht, den Verstand zu verlieren. Denn wie soll ein Mensch, der denkt, der über sein Leben nachdenkt, also über das heutige Mittagessen hinaus nachdenkt, wie soll ein solcher Mensch leben, wenn er Tag für Tag den Tod auf sich zukommen sieht? Und wenn er weiß, ich kann machen, was ich will, ich kann rennen, so schnell ich will, ich kann tun, was ich will, ich kann Geld investieren, so viel ich will, in meine Gesundheit, irgendwann kriegt er mich. Irgendwann packt seine kalte Todeskralle zu mich am Kragen und dann ist aus und vorbei. Es gibt kein Entrinnen. Jeder Mensch, der denkt, muss diese Tatsache in jedem Augenblick seines Lebens eigentlich glasklar, messerscharf vor Augen stehen. Das weiß jeder, so ist's. Da muss ein Mensch eigentlich doch irre werden. Und deshalb verdrängen viele Menschen diese Tatsache. Aber Jesus lebt. Deshalb ist das Leben der Christen voller Hoffnung, auch und gerade dann, wenn Alter und Krankheit uns zeigen, dass unser Leben hier auf dieser Erde zu Ende geht. Den Schmerz der Krankheit, den Schmerz nicht mehr so zu können wie früher, den Schmerz des Abschieds und vieles andere mehr nimmt uns das nicht. Der Tod bleibt ein Feind, der uns wehtun kann, aber er kann uns nicht besiegen. Er ist besiegt. Er kann uns die Hoffnung nicht rauben, denn wir können fröhlich singen, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Schließlich und endlich, liebe Geschwister, wenn Jesus tot wäre, wo bliebe die Lebensfreude? Tiefe, echte, unbekümmerte Lebensfreude. Nicht dieses verkrampfte Haschen nach Vergnügen. Echte Lebensfreude. Wie arm sind die Menschen dran, die diese Hoffnung und Lebensfreude nicht haben. Die sind täglich gehetzt vom Bemühen, in ihr kurzes bisschen Leben die Erfüllung all ihrer Wünsche hineinzupacken. Und deshalb reden wir ja längst nicht mehr vor allem vom Berufs-, sondern vom Freizeitstress. Früher kannte der Mensch das nicht. Er war vollauf damit beschäftigt, zu überleben, sich und seine Familie zu ernähren. Aber heute hat der Mensch Geld und Freizeit. Und er will sein Leben genießen. Ja, nichts verpassen. Denn heute muss ich mitnehmen, was ich kriegen kann. Morgen könnte ich schon tot sein. Und das erzeugt den reinen Vergnügungsstress. Aber Jesus lebt. Mich erfüllt es eigentlich jeden Tag mit Begeisterung, dass ich weiß, die Ewigkeit wartet auf mich. Mit diesem Wissen kann ich mich an jeden Tag viel intensiver und entspannter freuen. Ich muss diesem kurzen Leben nicht die Erfüllung all meiner Wünsche abbringen. Wünsche habe ich auch genug. Seht ihr mal einen Wunsch von mir. Fängt an bei der schönen Corvette Stingray, von der träume ich, seit ich 13 Jahre alt bin. 475 PS, wunderschönes Auto. Wird, wie ich befürchte, ein Traum bleiben. Meine Frau weigert sich immer noch, das Budget entsprechend zu gestalten. Ich befürchte, es bleibt so. Oder ich wünsche mir einen herrlichen Garten mit vielen tausend Quadratmetern, mit Teichen und unzähligen Blumen, Bäumen, Blütensträuchern und so weiter. Ich habe viele Wünsche, die sich in diesem Leben nie erfüllen werden. Und obwohl ich das weiß, kann ich mich an jeden Tag von Herzen freuen. Mir fehlt nichts. Denn ich weiß, in der Ewigkeit wird es viel schöner sein, als es in diesem Leben ich mir es überhaupt sein kann und ich es mir überhaupt nur vorstellen kann. Deshalb, wo Auferstehungshoffnung ist, da ist echte Freude, unverkrampfte, intensive, unbekümmerte Freude. Freude über das, was wir heute an Jesus schon haben. Freude über das, was Jesus in diesem Leben noch an Segen, an Gutem, an Schönem in uns hineinlegt, uns vorbereitet hat. Und Freude auf das, was kommt in der Ewigkeit bei ihm. Jesus lebt. Das ist für jeden, der auf diese Tatsache baut, ein felsenfestes Fundament. Es ist eben nur die Frage an uns. Bauen wir drauf oder nicht? Deshalb lasst uns unser Leben und unsere Gemeinde noch viel fröhlicher auf diese Tatsache bauen. Jesus lebt. Amen.